Orada.
Niemand spricht drüber? Wir schon. Mit internationalen Experten beleuchten wir pragmatisch und qualitätsorientiert die allgegenwärtige Frage, wie Unternehmen auch in diesen Zeiten profitabel wachsen können. Anhand der Customer Journey stellen wir Ihnen Best Practice und Handlungsempfehlungen dar. Freuen Sie sich auf die heutige Sendung von und mit dem Host für Technik, Pascal Fantou, Ihren Host für Mitarbeiter, Patrick Fehnhoff, und Ihren Host für Prozesse, Katharina Stapel. Und lassen Sie uns gemeinsam Ihren heutigen Gast begrüßen.
Tada! Das hat ja hervorragend funktioniert. Wir haben ein neues Feature ausprobiert. Herzlich willkommen zuerst. Willkommen zurück, Roland. Wir haben hier in unserer Streaming-Software ein neues Feature ausprobiert und es hat auf den ersten Blick hervorragend getestet und selbstverständlich, so professionell wie wir sind, haben wir es auch vorher nicht getestet, sondern haben einfach nur auf Los geklickt und es ging los.
Manchmal muss man auch schwimmen lernen, wenn man im Wasser ist.
So ist es. Wie waren die letzten zwei Wochen für dich, Roland? Hast du über unsere Sendung nachgedacht? Wahrscheinlich die ganze Zeit und hast gedacht, das muss ich noch unterbringen, das muss ich noch unterbringen. Oder gibt es irgendwas, was dir so aus der letzten Sendung in Erinnerung geblieben ist, wo du sagst, das war vielleicht ein Aspekt, der zu wenig oder zu sehr, wahrscheinlich eher zu wenig rausgekommen ist. Da würde ich gerne nochmal nachfassen.
Also erstmal war die Stunde super schnell rumgegangen. Das hatte ich eigentlich so nicht erwartet, was für die Qualität des Gesprächs sorgte und natürlich auch für die guten Fragen, die ihr mir gestellt habt. Ich hoffe, es war auch für euch natürlich nicht langweilig, sondern intensiv und gut. Und also besonders nachgewirkt hat es tatsächlich nicht, aber ich glaube, wie immer kann man immer noch mal tiefer gehen, kann mehr Beispiele bringen, ein bisschen konkreter werden in den Techniken, Methoden und so weiter. Also ich bin ganz gespannt, welche Q&As aufgekommen sind, was ihr mitgebracht habt und hoffe, ich kann das heute genauso gut beantworten.
Da bin ich sicher. Wir müssen die Katharina leider entschuldigen. Schöne Grüße gehen raus und gute Besserung. Sie ist krank, sie kann heute leider nicht teilnehmen, aber wir werden versuchen, sie ein bisschen mental mitzunehmen und an sie zu denken. Von daher, schöne Grüße nochmal an Katharina und wir starten dann mal gleich mit den Fragen, würde ich sagen. Ich habe eine Frage hier. In deinem Talk, Roland, beschreibst du kooperatives Verhandeln als absolute Ausnahme. Warum glaubst du, dass diese Strategie so selten umgesetzt wird, obwohl sie von vielen als ideal angesehen wird?
Das ist eigentlich eine zweigeteilte Frage. Also geht es darum, warum ich das glaube, dass es so ist, oder geht es darum, warum es so selten umgesetzt wird? Oder beides?
Ich glaube, die Frage ist, warum glaubst du, dass es so selten umgesetzt wird, wenn es doch praktisch als die beste Lösung präsentiert wird, dann würde man ja erwarten, dass das die am häufigsten umgesetzte Lösung ist.
Ja, so macht das Sinn. Also ich glaube, das sind viele Aspekte, um die das geht. Am Wesentlichen, wenn ich es versuche, in der Nutshell zusammenzufassen, glaube ich, liegt es vornehmlich daran, dass die jeweiligen Verhandlungspartner sich ihrer eigenen Verhandlungsmacht nicht bewusst sind. Und aus der eigenen Unsicherheit in der Position heraus kommt eigentlich das Bedürfnis, möglichst schnell Sicherheit zu haben über ich habe es gesagt, ich habe es platziert, ich habe hier mein Statement reingebracht, ich habe meine Argumente gebracht, um eben sich abzusichern. Und was dafür notwendig wäre, um es besser zu machen, wäre im Prinzip sich seiner eigenen Verhandlungsstärke bewusster zu sein, über gutes Mindset, über gute Methoden und vor allem super gute Vorbereitung.
Vielleicht sollte man nochmal kurz darauf eingehen, was ist, dass du nochmal erklärst, was ist das kooperative Verhandeln, was so im Allgemeinen dargestellt wird, damit wir es nochmal ein bisschen besser rauskristallisieren können, was so dein Argument ist und was so das Argument ist, wo du sagst, das ist so die allgemeine Lehrmeinung.
Na, kooperatives Verhandeln oder Win-Win-Verhandeln beschreibt eigentlich einen Verhandlungsstil, der darauf ausgelegt ist, für beide Verhandlungspartner einen idealen Deal zu bekommen. Und da geht es nicht nur um das Thema, also wenn jeder an sich selbst gedacht hat, dann ist an alle gedacht, sondern es ist tatsächlich eine Verantwortungsübernahme von beiden Parteien auch für das Gegenüber. Also ich habe aktiv auch die Aufgabe, für den anderen mitzudenken, wie ich den Deal für ihn noch attraktiver machen kann und umgekehrt genauso. So wäre das idealerweise. Mhm. Das wäre kooperatives Verhandeln, so, glaube ich, wie das Lehrbuch es beschreibt, aber so würde ich es auch beschreiben.
Okay, vielen Dank. Die nächste Frage. Wie kann man in einer vom Wettbewerb geprägten Umgebung Unternehmen davon überzeugen, auf kooperatives Verhandeln umzusteigen, wenn der kurzfristige Gewinn doch oft im Vordergrund steht?
Das ist natürlich eine sehr gute Frage. Ich glaube, man kann nicht einfach so die überzeugen. Es ist eigentlich wie immer im Verkaufsprozess, es braucht erstmal ein erkanntes Problem oder ein Problembewusstsein, damit eine Veränderung attraktiver ist, als den Ist-Zustand beizubehalten. Und tatsächlich gibt es auch in meinem persönlichen Beratungsumfeld Unternehmen, die so bestimmte Zyklen durchlaufen und zum Beispiel, dass man den Sales aufbaut auf Wachstum und möglichst auf KPIs und auf Schlagzahl und auf möglichst viel Selling ausrichtet. Und das funktioniert in der ersten Zeit dann auch super gut. Also in der Scale-Up-Phase funktioniert das. Man wächst immer mehr, man kriegt immer mehr Kunden, scheint vermeintlich erfolgreich. Und dann kommen viele Kunden irgendwann an so Gefühl einer gläsernen Decke, dass sie irgendwie so eine bestimmte Größe nicht überwinden können, obwohl sie nochmal mehr in Sales investieren, nochmal mehr in Kundengewinnung, nochmal mehr Leute hiren, aber irgendwie geht's nicht weiter. Und wenn man dann hinguckt, liegt das nicht selten auch an der Art, wie sie verkaufen bzw. verhandeln, also Produkte reindrücken, teilweise eben Druck aufbauen, emotionalen Druck, Verhandlungstechniken, Methodiken anwenden, die auch verschleiern, also Erwartungen wecken, die am Ende nicht vollends erfüllt werden können, also die Klassiker eigentlich, um möglichst schnell noch die Ergebnisse zu kriegen für den Monat. Und der Effekt ist, dass aber in der Mittel- und im Long-Term die Kunden wieder abspringen, selbst wenn es eigentlich einen Mehrwert für beide Parteien gibt, weil die Erwartungen eben andere waren, weil eben Versprechungen nicht eingehalten wurden oder der Prozess insgesamt nicht funktioniert. Und dann stellen Unternehmen irgendwann fest, okay, wir drücken von vorne viel rein, aber hinten fällt wieder viel raus. Kann es sein, dass vielleicht, dass irgendetwas an dem Prozess, wie wir ihn gebaut haben, nicht passt? Und wenn der Moment kommt und man dann die richtigen Fragen stellt und die richtigen Erkenntnisse gewinnt, dann könnte so ein Moment sein, wo man sagt, wir verändern etwas. Und dann könnte ein kooperativer Verhandlungsstil tatsächlich ein Mittel sein, ein Puzzleteil sein, um zu nachhaltigeren Kundenbeziehungen zu kommen.
Ist es nicht eigentlich so ein klassisches Over-Promise-Under-Deliver-Problem? Oder würdest du sagen, woran erkennt man, dass es ein Verhandlungsproblem ist und kein...
Ja, es ist nie immer nur ein Verhandlungsproblem. Also wir gucken immer auf den gesamten Sales-Prozess von vorne bis hinten, aber das eine ergibt sich ja meist aus dem anderen. Also die meisten Kunden, mit denen ich arbeite, buchen mich eigentlich immer für dieselben Themen. Also ursprünglich ist dann immer die Anfrage für Vertriebstrainings mit dem Fokus auf Einwandbehandlung und Abschlusstechniken oder Abschlussverbindlichkeit. Das ist eigentlich immer was die wollen oder was sie denken, was sie brauchen. Und da sind wir ja eigentlich genau an dem Punkt. Die eigentlichen Probleme liegen aber meist viel weiter vorne im Funnel. Also an der nicht guten Zielgruppenauswahl, an der nicht klaren, an nicht klaren Leistungsversprechen, an der nicht gut gemachten Bedarfserfassung und am Prozess als Ganzes. Und dann ist natürlich nach hinten raus auch die Verhandlung buggy. Ja, und dann muss man eben zu diesen Mitteln greifen, um dann doch irgendwie seine Deals zu bekommen. Und wenn die Quote am Ende nicht gut ist, glaubt man, man muss an Verhandlungstechnik arbeiten oder an Abschlusstechnik.
Patrick, du hast gerade vorher so den Mund geöffnet. Ich dachte, du wolltest vielleicht was sagen dazu.
Naja, ich versuche immer noch meine Gedanken ein bisschen in Worten umsetzen zu können. Aber ich versuche es mal. Also das, was du zo beschrijft, Roland, dat zie ik ook sehr oft in Unternehmen, wenn man über das operative Geschäft redet. Und den strategischen Teil. Ja. Es gibt immer so eine Art Disconnect. Und was man dann oft sieht, ist, dass die Leute, die operativ tätig sind, die sind voll ausgelastet, die rennen. Und eigentlich braucht man in dem Moment einen Schritt zurück zu machen.
Genau.
Um dann sich zu überlegen, von hey, das kann doch besser gehen. Nur, die Leute, die machen das niemals, weil die sagen, ah oh ja, nein, ich habe
jetzt immer beschäftigt
und ich muss bla 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 bla. Und das ist eigentlich so die spontane Gedanken, die bei mir raufgekommen ist, wenn Pascal diese Frage gestellt hat. Ja, auf welchem Punkt macht so das in diesem Win-Win-Ansatz eigentlich Sinn?
Ja.
Und dann hast du auch noch erwähnt, das Problem liegt oft viel früher im Vertriebsprozess. Und dieser Gedanke hat mich dann wieder geführt, ja, ist es eigentlich nicht immer das ständige Problem? Wir machen so viele Annahmen, in wo wir denken, dass das Problem ist. Dann gibt es tausende von Meinungen von Experten. Aber gibt es wirklich eine Datenauswertung, die das dann auch empirisch nachweisen kann, von ja, da liegt das tatsächlich das Problem? Nein. So, und das gestaltet für mich irgendwie so eine Art Loop, wo man nicht so schnell herauskommt.
Voll. Und mit einer guten Datenbasis, wenn man ein gutes Auto draufsetzt, das gut analysiert und diesen Erkenntnisprozess hat, okay, also die Art, wie wir es im Moment machen, führt dazu, dass wir genauso viele Kunden verlieren oder Großteil der Kunden wieder verlieren, die wir nach vorne hin mit viel Aufwand gewinnen. Könnten wir etwas zielgerichteter und besser vorne sein, bräuchten wir nach hinten raus nicht so zu hasseln und haben am Ende vielleicht mehr Wachstum, ja, mit weniger. Und dann ist das kooperative Verhandeln ein Baustein, ein Element, der da sehr gut reinpassen könnte. Wie gesagt, die Erkenntnis muss vorher da sein, dann kann auch ein Unternehmen die Entscheidung treffen und dann kann man auch natürlich an den Prozessen arbeiten, die Leute auch befähigen mit Schulungen, mit Trainings. Man kann das selber auch vorleben in der Organisation, alles gute Mittel, um das zu etablieren.
Ich habe mich gerade gefragt, ist die Transparenz in den Unternehmen, also wann man den Kunden verliert, das ist ja eine Frage des Zeitpunktes dann auch sehr stark. Laufen die dann nicht allgemein in Churn rein? Also gibt es die Statistiken wirklich, die sagen, das ist so früh im Onboarding oder im Prozess, dass das ein Indikator wäre für ein Problem praktisch im Verkaufsprozess? Oder würdest du sagen, so differenziert sind die Statistiken bei den meisten Unternehmen leider nicht, sondern das ist halt dann einfach ein gechurnter Kunde?
Wahrscheinlich ist es so, dass das nicht ausdifferenziert gesehen und gemessen wird. Mit den Mandaten, wo ich spreche, existiert das Problem auch schon eine Weile. Deswegen kommen sie aber noch nicht zu einem anderen Rückschluss. Es ist eigentlich mehr, wir müssen vorne noch mehr machen. Also wir müssen noch mehr vom Gleichen machen. Und wie gesagt, es gibt aber auch Kunden, die den Moment der Analyse nutzen, um einmal einen Schritt zurückzugehen, nochmal drauf zu schauen, sich dem gewahr zu werden und dann tatsächlich einen Strategiewechsel anstreben. Das ist natürlich immer ein bisschen anstrengender, weil mehr vom Gleichen ist einfacher als tatsächlich nochmal neu denken und neu konzipieren und neu umsetzen. Aber manchmal kann man auch nicht umhin, es zu tun, weil es irgendwann einfach nicht weitergeht. Ne? Also die kommen einfach dann über diese gläserne Wachstumsdecke, ne? Kommen sie einfach nicht drüber. Und irgendwann ist das dann das Mittel der Wahl. Und dann kann man sicherlich gut begleitet, auch von externen, was ich immer empfehlen würde in solchen Change-Prozessen, dass man auch nochmal einen objektiven Blick drauf lässt, kann man das auch bewältigen und meistern. Gute Beispiele, wo das geklappt hat auch.
Ja. Gibt es irgendwie so ein Indikator oder wo du sagst, das wäre etwas oder so ein Artefakt, wo du sagst, das wäre etwas, woran man merkt, das ist ein Indikator für, es lief in der Verhandlung etwas schief?
Also ich würde eher sagen, im Sales-Prozess als Ganzes, Verhandlung als Teil davon. Also es ist ja im Prinzip die gesamte Experience, die am Anfang gemacht wird. Also überproportional hohe Churn-Rates im ersten Jahr sind eigentlich, also die meisten SaaS-Unternehmen, mit denen ich arbeite, haben also oft Jahresvereinbarungen und eine überproportional hohe Churn-Rate von 30% plus wäre eigentlich eine Indikation, dass also an irgendeiner Stelle beim Erwartungsmanagement, beim Prozess selbst oder im Verlauf der Kundenbeziehung etwas nicht passt zu dem, wie die Kunden gewonnen werden. Aber es ist auch für mich ganz einfach, ich höre einfach rein in Gespräche. Also ich hole mir Gespräche an und dann kann ich relativ klar sagen, okay, also das könnte problematisch sein. Und das, wenn ich das deckt mit den Zahlen, dann ist das eine ganz guter
Beweis. Dann wäre praktisch der klassische Hinweis, einfach auch als Führungskraft in diese wirklichen Gespräche mit reinzuhören, ja. Und sich immer die Frage zu stellen, ist das, dass wir da, also gehen wir gut miteinander um an der Stelle? Also ist das ein guter Stil und ist es ein Stil, den wir als Company so pflegen wollen? Wobei natürlich immer die Frage ist, was ist jetzt Culture im Schriftlichen und was ist Culture im gelebten Umgang? Und gerade wenn das Quartalsende herantritt, so wie letzte Woche, dann wird da auch wahrscheinlich ein bisschen lockerer, ja, dann damit umgegangen, weil man die Ziele ja erreichen will. aber es könnte jetzt, also nur so meine Assoziation war, bei SAHS habe ich den Eindruck, dass es aber ganz häufig auch einfach ein Onboarding-Thema ist, dass man sich sozusagen viel versprochen hat, dann stellt man aber fest, jetzt muss man tatsächlich auch was machen. Und eigentlich wollte man ja die Software kaufen, die praktisch alle Probleme mit einem, ich habe doch unterschrieben, also es ist jetzt gelöst. Ja. Aber häufig muss man ja konfigurieren, anlegen. Ja. Was ist der Unterschied dieses Churns, der sagt, okay, das überfordert mich jetzt von der Onboarding oder von der Nutzung her und die Verhandlungsmatte? Oder würdest du sagen, es ist eigentlich das Gleiche, weil es dann nicht richtig verkauft wurde im Sinne, du musst übrigens 0,5 ja. FTE bereitstellen für 6 Monate, die nichts anderes machen als das?
Ja, also im kooperativen Verhandeln wäre das ideal, dass man im Prinzip Transparenz dafür schafft, was sind die Bedingungen, unter denen das funktionieren kann. Das ist ein richtiges Buy-in des Kunden, ganzheitlich, inklusive aller Nachteile bzw. Aufwände, die man am Ende einbringen muss, um erfolgreich zu sein. Das gehört Mut dazu und eben Offenheit, also auch Verhandlungsmacht abgeben. Es ist für den Seller ja leichter zu suggerieren, es ist alles easy. Also ich mache hier meinen Deal und dann close ich das. Damit ist das Problem nicht mehr auf meiner Seite vom Prozess, sondern dann hat das Onboarding-Team oder wer auch immer oder Customer Care oder who else. Das ist natürlich aber genau nicht richtig. Also es braucht ein Buy-in unter den realen Bedingungen. Und ein Kunde ist sehr wohl bereit, auch einen Aufwand zu geben, für zum Beispiel so einen Onboarding-Prozess zu investieren, wenn er weiß, was ihn erwartet, wenn er es einplanen kann und wenn er weiß, was er am Ende dafür kriegt. Also wenn das ausgewogen und klar verhandelt ist, dann ist das auf jeden Fall die bessere Basis, um einen Kunden erfolgreicher zu machen. Ebenso wie übrigens ein klares Erwartungsmanagement. Also was kann ich im ersten Monat erwarten, im zweiten, was sind die Erfahrungsberichte anderer Kunden, womit muss ich rechnen, wie gehe ich damit um, was sind die nächsten Schritte, wie muss ich da, was muss ich tun, was kann ich tun, um es zu verbessern, auch mit regelmäßigen Rückmeldungen. Das hilft natürlich sehr.
Mhm. Sehr gut.
Da gibt es eine Frage und die, ich glaube, die stößt gut drauf an. Du sprichst von Win-Win-Szenarien in kooperativen Verhandlungen. Wie schafft man diese in Verhandlungen, in denen die Parteien scheinbar volle gegensätzliche Interesse haben?
Also ich glaube, dass wenn ich mit Leuten arbeite, mit Coaches oder in Trainings, dass das oft der Ausgangspunkt ist, dass Leute das glauben. Aber es geht nicht, weil wir haben ja keine Position, das ist ja eigentlich nur der Preis. Und aus meiner Perspektive ist also das A und O eigentlich einer gelungenen, guten kooperativen Verhandlung, aber eigentlich jeder Verhandlung, ist eigentlich die Vorbereitung. Wenn ich exzellent vorbereitet bin, dann kann ich auch locker, leicht und souverän durch so eine Verhandlung führen, aus dem Mindset der Fülle heraus und eben auch mit einer guten Verhandlungsmacht, die ich nicht ausnutzen muss. Es ist eigentlich immer der Dreiklang, es ist Wissen, darüber, was ich eigentlich will, was mir wichtig ist, welche Position ich überhaupt verhandeln muss, wie meine Strategie aussieht, wie meine Argumente aussehen, und aber gleichzeitig auch, was ich von dem Gegenüber antizipiere. Was könnte für den wichtig sein? Was könnte für den spannend sein? Was kann ich an Mehrwert zusätzlich einbringen, damit der Deal insgesamt gut wird? Und wenn ich so vorbereitet reingehe, dann ist schon ein Großteil eigentlich der Verhandlung gelungen am Anfang. Und die zwei anderen Dinge, um die es geht, ist natürlich Mindset und Methoden. Wobei ich ja letztes Mal auch schon betont habe, gute Methoden immer wieder angewandt führen zum passenden Mindset. Hat man das Mindset, muss man nicht so stark auf die Methoden mehr achten. Das passiert dann automatisch.
Also dem ist ja letztendlich... Sorry, muss kommen. Mach du, Patrick.
Okay. Aber gibt es dann auch bestimmte Branchen oder Situationen, in denen kooperatives Verhandeln einfach nicht funktioniert? Und gibt
Ja,
es da
klar.
Alternative, welche du empfehlen würdest?
Ja, also die Alternativen kennen wir ja und nutzen wir und machen ja die meisten. Ja, es gibt bestimmt Branchen, wobei mir jetzt spezifisch keine einfällt, von der ich wirklich sagen würde, da ist es explizit. Aber es gibt Situationen in der Tat, wo kooperatives Verhandeln schwierig ist. Ein gutes Beispiel ist, wenn es gegenüber die absolute Verhandlungsmacht hat und ich eigentlich ausgeliefert bin, weil ich es dringend brauche und nicht bereit bin, darauf zu verzichten, und im Prinzip bereit bin, jeden erdenkliche Bedingung anzunehmen. Es gibt solche Sachen, sehr emotionale Sachen oder Dinge, von denen extrem viel abhängen für einen selber, entweder im Positiven oder im Negativen. Dann kann man tatsächlich nur Transparenz darüber schaffen, dass man keine Verhandlungsmacht hat und damit vielleicht ein bisschen Verhandlungsmacht zurückgewinnt. Und im Zweifel feilscht man dann halt und versucht, das Bestmögliche unter diesen Umständen rauszuholen.
Ein Aspekt, fand ich, der ja immer ein bisschen unterschätzt wird, ist, man sitzt ja am Tisch. Also das ist ja eine Grundvoraussetzung für ein gegenseitiges Interesse. Den seltenen Fällen wird einer der beiden Teilnehmer jetzt gezwungen, an dieser Verhandlung teilzunehmen. Also von daher gibt es ja, also ist die Frage, ob es diese Situation wirklich so häufig gibt, wie sie wahrgenommen wird, dass man keine Macht hat, weil dadurch, dass man am Tisch sitzt, gibt es ein Mutual Interest in gewisser Weise. Ja.
Absolut, absolut. Und die eigene Verhandlungsmacht ist immer größer, als man glaubt. Ja, also es ist nicht selten so, dass die gegenüberliegende Partei vermeintlich die totale Verhandlungsmacht, aber von sich selber ebenfalls denkt, sie hätte keine oder nicht genügend. Und dann ist es das Gegenteil von Mindset der Fülle, sind beide eigentlich von vornherein daran interessiert, nur abzusichern und ihre wenigen absoluten Limitpositionen durchzudrücken. Und dann am liebsten noch intransparent mit Methoden arbeiten, die also irgendwie manipulierend sind, wie zum Beispiel, ich sage das Doppelte, am Ende will ich die Hälfte, wie man das so klassisch auf dem Basar kennt. Und dann ist natürlich keine Grundlage für ein kooperatives Verhandeln gegeben. Und dann gibt es am Ende auch keinen guten Deal. Dann ist es eben entweder ein Okay-Okay für beide oder ein Lose-Lose für beide. Und dann ist es tatsächlich sogar noch so, dass beide dann trotzdem den Deal eingehen, weil hat man sich schon so angestrengt und hat hier so viel reingesteckt und da muss man es ja irgendwie über die Bühne bringen und dann muss man es ja irgendwie machen, aber keiner ist irgendwie glücklich. Und beide Parteien vergessen die ganze Zeit, dass niemand einen Zwang hat, einen Deal einzugehen. Also zu keinem Zeitpunkt. Wie gesagt, mit den wenigen Ausnahmen, die ich vorhin beschrieben habe, die aber viel seltener der Fall sind, als man das denkt. Im B2B gibt es eigentlich also fast immer Alternativen, also sogar mehrere Alternativen. Ja, das ist auch Mindset der Fülle, dass man eben Alternativen kennt, Alternativen sucht und immer genügend Möglichkeiten in sich trägt, sodass man immer sagen kann, ich hätte total Bock, aber wenn es nicht passt, passt nicht. Ja, das ist die richtige Haltung.
Dazu eine Frage, wenn man ein bisschen nach vorne schaut in den Funnel. Im Kontext von Marketing und Vertrieb gibt es ja klare Unterschiede in der Ansprache von Kunden. Mhm. Welche Rolle spielt Marketing deiner Meinung nach dabei, Verhandlungen überhaupt erst zu ermöglichen?
Also aus meiner Sicht spielt es eine gute Rolle. Also aus mindestens zwei Aspekten, wahrscheinlich noch mehr. Zwei fallen mir sofort ein. Die eine ist, gutes Marketing schafft ja durch die Ansprache von vielen Kunden eben sogenannte MQLs, also Marketing Qualified Leads. Das sind im Prinzip Opportunities, Möglichkeiten, um Kunden zu gewinnen. Je mehr Möglichkeiten ich habe, Kunden zu gewinnen, desto weniger bin ich auf den einen einzigen angewiesen, der jetzt unbedingt klappen muss und den ich um jeden Preis closen muss. Das ist im Vertrieb genau das Gleiche. Also je mehr Opportunities ich habe, desto weniger bin ich auf eine angewiesen, desto eher spürt der Kunde aber auch, dass ich also eine gute Gelassenheit drin habe, Bock habe, mit dem zu arbeiten, aber nicht angewiesen drauf bin. Das ist der eine Aspekt. Und der andere ist, im kooperativen Verhandeln geht es viel um Vertrauen und den Aufbau von nachhaltigen Beziehungen. Das kann man natürlich auch tatsächlich nur im vis-à-vis als Person zu Person hinbekommen, natürlich. Wenn Marketing aber einen Teilschritt davon schon geht, indem es eben eine glaubwürdige Marke hat, eine ein gutes Markenimage mitbringt, ist das natürlich ein Plus, um eben positiv in so einer Verhandlung auf einem guten Fundament aufbauen zu starten. Umgekehrt kann Marketing natürlich aber auch ziemlich stark behindern in der Verhandlung, nämlich wenn das Markenimage sehr schlecht ist oder das Produktimage sehr schlecht ist, dann musst du doppelt natürlich arbeiten und Vertrauen aufbauen oder kommst vielleicht überhaupt nicht dahin, weil der Kunde gar keine Basis sieht, um miteinander zu arbeiten. Dann ist es natürlich schwierig. Mhm.
Danke sehr. Ich habe daran angrenzend noch eine Frage in Bezug auf den kulturellen Unterschied. Den fand ich sehr spannend. Mhm. Oft wird gesagt, dass Menschen mit unterschiedlichen kulturellen Hintergründen unterschiedlich verhandeln. Wie kann man interkulturelle Aspekte im kooperativen Verhandeln berücksichtigen, um Missverständnisse zu vermeiden?
Das ist ein eigenes Thema. Also ich habe selber mit Coaches, mit Trainees, mit Kunden im europäischen Ausland, also unterschiedlicher Nationalitäten, viele Verhandlungserfahrungen sammeln dürfen. Möchte aber gleich betonen, dass ich kein Experte für interkulturelle Kommunikation bin. Aber zumindest im europäischen Kontext glaube ich, dass die Grundlagen des kooperativen Verhandelns also auch dort sehr funktional sind. Ich würde sogar sagen, dass das Thema Beziehungen, Aufbau von Beziehungen oder wie viel investiert man in Beziehungen, um zu guten Verhandlungsergebnissen zu führen, also in vielen europäischen Ländern ausgeprägter ist als in Deutschland. In Deutschland erlebe ich, oder vielleicht sogar im Dachraum, aber Deutschland in jedem Fall, wir sind da eher ein bisschen kühler, pragmatischer, nicht lang schnacken, immer direkt auf den Punkt, mehr into business, weniger into socializing. Also ich glaube, dass das da noch mehr gilt, möchte aber dafür meine Hand nicht ins Feuer legen. Da gibt es totale Experten, die also spezifisch natürlich für die jeweiligen Kulturräume Erfahrung mitbringen, am besten selbst da gelebt haben und oder zweisprachig oder aufgewachsen sind. Die können natürlich super Hilfeleistung geben, weil am Ende geht es auch hier um Vertrauen und interkulturelle Barrieren. Also zum Beispiel, wenn ich in ein Fettnäpfchen trete, weil ich es nicht besser weiß, ist das eine verpasste Chance, die ich gehabt hätte, um Vertrauen aufzubauen. Damit ist es nicht abgegessen oder vielleicht am Ende, aber es ist schade drum. Deswegen macht es total Sinn, interkulturelle Themen mit aufzugreifen, sich zu informieren, was ist üblich, was ist Standard. Das ist genau das Gleiche bei Vorbereitungen wie bei anderen Themen auch. Und ich bin mir sicher, dass der Verhandlungspartner das insbesondere dann schätzt, wenn man nicht aus dem Kulturkreis kommt.
Ich glaube, es gibt sogar noch einen Aspekt, der in dieser interkulturellen Kommunikation immer so ein bisschen unterschätzt ist, vielleicht der falsche Begriff, aber untergewichtet wird. Das ist allein die sprachliche Hürde für Nicht-Muttersprachler. Ich habe das auch im Kollegenkontext schon häufig kennengelernt, dass letztendlich für den Muttersprachler ganz natürliche Redewendungen oder Ironie, andere Betonungen, Bedeutung bekommen, die der Fremd- oder Second Language Mensch nicht so auf dem Radar hat. Und dann ist es gar kein kulturelles Problem zuerst mal, sondern nur ein sprachliches. Wie würde man deiner Meinung nach dann dafür für Hilfe oder für Klarheit sorgen, um das leichter zu machen, auszuräumen, wird man es wahrscheinlich nicht können, aber was wäre da so deine Empfehlung?
Also ich bin zum Beispiel im Englisch, im Business-Englisch auf einem sehr guten B2-Level, was relativ verhandlungssicher ist. Aber das, was du beschreibst, kann ich total nachvollziehen. Ich fühle mich manchmal in nicht meiner Muttersprache etwas limitiert in den Möglichkeiten, mich auszudrücken und habe in der ganz starken Tiefe in Nuancierung der Sprachlichkeit des Gegenübers vielleicht manchmal auch Unschärfen. Ich glaube, also so wie ich es gelöst habe, ist, dass ich da komplett transparent mit bin. Also von Anfang an das offenlege und das eben als darum bitte, eben da zu unterstützen, das zu kompensieren. Muttersprachler erlebe ich da viel besser im Antizipieren, als wenn zwei Nicht-Muttersprachler eine Drittsprache wie Business-Englisch verwenden. Das ist dann manchmal sehr krude. Aber die eigentlichen englischsprachigen Muttersprachler habe ich in den Verhandlungen wahnsinnig antizipierend erlebt. Also mit sehr viel Ruhe und Gelassenheit eigentlich, die wussten, was ich sagen will, wo ich selber Schwierigkeiten hatte, das auszudrücken, wussten die genau, was ich meine. Also transparent machen. Also nicht vorgeben, besser zu sein, als man sprachlich ist, ist auch ein Vorschuss an Vertrauen und kann helfen, jetzt in der Tiefe der Nuancierung tatsächlich den Unterschied zu machen.
Ja, wobei ich habe tatsächlich eine unterschiedliche Erfahrung gemacht, also gerade im Englischsprachigen, jetzt wahrscheinlich eher Briten als Amerikaner in dem Zusammenhang, die sehr nuanciert auf die Sprache achten und dann teilweise empört auf die Wortwahl reagieren, die ein Nicht-Muttersprachler, in dem Fall ich, halt auf einem gewissen mittleren Level versucht hat, rüberzubringen, aber das hat dann übermäßige Reaktionen erzeugt. Und genauso in der zweiten Situation, die du geschildert hast, zwei Nicht-Muttersprachler, die dann trotzdem in der Nicht-Muttersprache einfach von der grammatikalischen Form, zum Beispiel, also in Griechenland oder so, gibt es zum Beispiel bestimmte Wortstellungen, also das ist ja dieses klassische Thema von wörtlich übersetzen zu Sprache verwenden, die in dieser Grammatik und in der Sprache auch geformt wird. Das sind so unterschiedliche Level an Missverständnissen. Und wie du sagst, ist jetzt die Frage, was unterstelle ich und was kann ich sozusagen sicher wissen? Also wo bin ich offen in der Gesprächsführung und sage, okay, nur nochmal, um das klar zu machen, wir sind keine Muttersprachler in dieser Sprache und es kann sein, dass wir grammatikalisch falsche Begriffe verwenden. Bitte, wenn es da Missverständnisse gibt, bitte stellen Sie eine kurze Rückfrage. Dann können wir das versuchen auszuräumen, einfach um da möglichen Iterationen von vornherein den Wind aus den Segeln zu nehmen.
Ja, und umgekehrt genauso. Ich wiederhole dann einfach, was ich verstanden habe in eigenen Worten.
Ah ja, genau.
Und damit kann ich wiederum dem Gegenüber zeigen, okay, das habe ich verstanden. Ist das das, was du meintest? Und damit kann man eine Absicherung schaffen. Das ist auch in der Verhandlungsmethodik des kooperativen Verhandelns aus dem aktiven Zuhören auch methodisch etwas, was wir auch im Deutschen, Unterdeutschen dann auch genauso verwenden oder im deutschsprachigen Raum genauso, in der Muttersprache genauso nutzen, um Verständnissicherung zu schaffen, sowohl von Inhalt als auch auf der emotionalen Ebene. Mhm.
Ich gehe mal mit den Fragen ein bisschen einen Schritt weiter. Du sprichst oft von Anker-Statements. Oder Patrick?
Noch einen Punkt zu diesen Kulturunterschieden. Roland, kennst du oder hast du mal van de Lewis Model gehört? Der van Richard Lewis ontwikkeld worden is in de 90er jaren. Zodat hij
geschreven
When Cultures Collide. En daar had 135 länder bezocht. En had in 20 van denen zelfs gearbeitet. En had dan nachher die mensheid in drie categorieën opgedeeld. Aber nicht nach Nationalität oder Religion, sondern auch das Verhalten, was die Menschen gehabt haben. Und so diese drei Arten, die es gibt, Linear Active, Multi-Active und Reactive. Mhm. Also die Linear Active Group, die sind sehr einfach zu identifizieren. Das sind eigentlich alle, die im englischsprachigen Raum unterwegs sind. Die Nordamerikaner, die Briten, Australien, Neuseeland, nördlich von Europa. Skandinavien und Deutschen. Die reactieve groepen, dat zijn vooral die Aziatische länder. Met uitname van Indië. En dan gibt es nog die multiactieven, zo südliche Europa, Mediterranië, Zuid-Amerika. En een der Unterschieden van wie die dan bijvoorbeeld mit die linearen die confronteren met logiek, dan die multiactieven, also die met de mediterranische, die confronteren met emotionen, Und die letzte Gruppe, die reaktive, die konfrontieren am liebsten überhaupt nicht. Und wenn man zo dieses model ziet, ik heb dat voor een paar jaar het eerste maal gezien. En dan was ik zo begeisterd, want ik heb in Cyberlander gearbeid. En dat was alles in lineair actieve lender.
Als je dat gerade erzählt.
Die samenwerking ja. met andere lenders, wieso dat niet zo goed geklapt had.
Ja, also ich habe einige Coaches in den südlich europäischen Ländern zumindest, also die Italiener. Also das kann ich bestätigen, wie du es gerade beschreibst. Wahrscheinlich ist es dann doch am Ende nicht ganz so pauschal, aber da stimmt vieles überein zu dem, was ich jetzt gerade in meinem Kopf für Bilder hatte, an Fallbeispielen, die du gerade zugeordnet hast. Also klingt spannend. Vielen Dank für den Tipp.
Sehr gut, dann würde ich die nächste Frage stellen. Du sprichst oft von Anker-Statements, um die Verhandlungen zu leiten. Welche Fehler sollte man bei der Formulierung solcher Statements unbedingt vermeiden?
Also vielleicht nochmal.
Oder erklär vielleicht nochmal, was ein Anker-Statement
ist. Genau, wollte ich gerade sagen. Also ich bin mir zwar sicher, dass unsere Zuhörer da schon einen guten Schritt voran sind, aber für die, die es nicht wissen, ein Anker-Statement bedeutet, dass ich mit auf einer der Positionen, die mir besonders wichtig sind, den Ausgangswert als erstes benenne. Wenn ich den Ausgangs, also die Theorie dahinter, wenn ich den Ausgangswert der Verhandlung, also mit meinem Idealwert, wenn ich damit starte und damit den Ausgangswert definiere, verhandeln wir also von diesem Ausgangswert jeweils in die nächste Richtung, nach oben oder nach unten, je nachdem, ob ich niedrig oder hoch pitche. Und das ist insofern ein Vorteil für mich als derjenigen, der das gesetzt hat, da ich immer näher bin an meinem Ideal als dem Ideal des Gegenübers, weil ich zuerst genannt habe, verhandeln wir von diesem Ausgangswert. Das ist die Grundidee. Es ist also ein Instrument, was Verhandlungsmacht ausüben kann in der Verhandlung auf einer Position. Ein Ankerstatement, was sollte man beachten? Also ein Ankerstatement ist auch was, wenn man es zu früh und zu absolut positioniert, etwas, was eine Verhandlung auch crashen kann. Weil dann überhaupt gar kein Einigungshorizont sichtbar wird und dann kann es gut sein, dass das Gegenüber abbricht. Was, glaube ich, noch wichtig ist, wir sollten das nicht auf Positionen machen, die uns nicht wichtig sind, sondern wenn überhaupt nur auf einer Position, wo wir tatsächlich keine Verhandlungsbereitschaft oder sehr wenig Verhandlungsbereitschaft haben. Gleichzeitig muss es dann aber eine Öffnung geben in alle anderen Verhandlungskorridore. Ansonsten ist es ganz schnell einen Zwang für das Gegenüber ins Gegenstatement zu gehen. Und dann sind wir eigentlich gleich am Anfang im Falschen. Und das ist ja, was wir im kooperativen Verhandeln gar nicht wollen. Also wir wollen ja gar nicht skippen und sofort in die Vollen bei der Hauptposition falschen, weil dann ist der Deal am Ende arm oder kommt gar nicht zustande. Und was vielleicht auch noch wichtig ist, ein Ankerstatement sollte nicht zu emotional vorgetragen werden. Das sollte nicht zu viel Aufgeladenheit haben. Am besten ist ein Ankerstatement, wenn man es ganz gelassen, souverän fast nebenbei mit einfließen lässt, ja, in das, was einem wichtig ist, wenn man zum Beispiel die Agenda setzt oder wenn man das Ziel definiert für den jeweiligen Verhandlungsschritt, dann ist so ein Statement, wenn man das lässig, cool einfließen lässt, ganz gut.
So eine klassische Situation, die mir da in den Sinn gekommen ist, ist, die wahrscheinlich jeder schon mal erlebt hat, ist so das Thema Gehaltsverhandlungen. Also ich trete in einen neuen Job in der Bewerbungsphase und dann ist jetzt die Frage, wie viel möchten Sie denn verdienen oder was ist denn so ihr Zielgehalt oder wie auch immer das formuliert ist.
Und jetzt wobei die Frage ja dann schon am Ende, ganz am Ende ist, ne? Also das ist ja eigentlich alles gut, dann hat man ja über alles andere auch schon gesprochen. Ein Ankerstatement wäre tatsächlich, ich komme rein und sage, also lieber Pascal, ich finde es geil hier, aber ich wollte gleich am Anfang sagen, dass keine Missverständnisse sind, unter 90.000 fange ich gar nicht an. Und das wäre ein Ankerstatement. Ja? Und dann kann der andere sagen, ja, dann war es schön für den Kaffee, Dankeschön, Wiedersehen, da ist die Tür. Ja? So könnte zum Beispiel passieren. Das, was du meinst, oder kannst du es nachvollziehen?
Absolut.
Am Ende die Frage ist ja an der richtigen Stelle, das ist ja ganz am Ende. Das ist ja eigentlich die letzte Frage, die man stellt. So kommen wir jetzt nochmal zu dem Thema, einem wichtigen Thema, was haben Sie sich denn gehaltlich vorgestellt?
So genau, was wäre jetzt, wenn diese Frage relativ am Anfang kommt? Was wäre jetzt deine Empfehlung in so einer Situation zu machen? Du hast vielleicht noch kein Gefühl für die Ranges dieses Unternehmens. Was wäre jetzt ein Punkt, wie man das vorträgt, wo man einen gewissen Spielraum zulässt, aber eben auch nicht zu viel, sondern wo man sagt, okay, das ist jetzt so, also mein Klassiker, den ich jetzt so kenne, ist das Statement ist dann, in meinem letzten Job habe ich das und das verdient. Das ist sozusagen das Statement und ich erwarte, dass das jetzt um 15% mehr ist oder so.
Ja, also würde ich es auch empfehlen. Also beziehungsweise man ist hilfreich, wenn man eine Range nennt, statt einem Preispunkt oder überhaupt einem konkreten Wert, eine Limitposition. Es ist immer flexibler, wenn man eine Range nennt. Und dann ist natürlich die eigentlich wichtige Frage, willst du den Job wirklich haben? Also jetzt, wenn ich aus der Bewerberperspektive mache, ich hatte einige Bewerbungs- oder Bewerbercoachings vorab. Und dann gibt es so diesen Moment, dass die Leute sich so pushen und sagen, ich muss aber jetzt das verdienen, weil sie glauben, dass sie es wert sind, aus Wertschätzung, weil sie den nächsten Schritt gehen wollen, weil das Umfeld ihnen suggeriert, dass man das verdienen muss auf dem Level, dass das normal ist und dass man da nicht Kompromisse machen darf und so gehen die dann rein im Prinzip. Aber die eigentlich wichtige Frage ist, willst du diesen Job wirklich? Also wie wichtig ist der Job dir? Also bist du da kompromittierbar? Bist du bereit, Kompromisse zu machen, um diesen Job zu haben? Ist das dein Traumjob? Ist es nicht der Traumjob, kannst du natürlich auch hart reingehen mit der Verhandlung und dann gucken, was bei rumkommt. Aber ich glaube nicht, dass das die beste Grundlage ist, einen neuen Job anzufangen, wenn man ihn eigentlich nur macht, um möglichst viel Geld zu verdienen. Und ich glaube, das ist wichtig, sich selber bewusst zu machen. Und manchmal ist es sogar sehr kraftvoll, wenn man Verhandlungsmacht abgibt, statt sie zu horten. Also man könnte, also statt erstmal lang und breit zu erzählen, warum man es wert ist, könnte man auch sowas bringen zu sagen, also ich möchte ganz offen sein, also in meinem letzten Job habe ich das verdient und klar, ich wäre hier auch reingegangen mit der Vorstellung, 15-20% mehr wäre angemessen, wenn ich neu rein bin, aber ich bin so begeistert von dir und von diesem Job. Ich bin so begeistert, ich sage, ich würde sogar kostenfrei machen, wenn es sein müsste, einfach weil ich Lust habe, hier zu sein. Ich hoffe natürlich, dass du das nicht negativ auslegst oder ausnutzt. Also was ist denn das Budget, was du mitgebracht hast? Mhm. In dem Moment, wo ich Verhandlungsmacht abgebe, vermeintlich, ist es aber trotzdem wiederum Macht, die ich habe. Über diese Transparenz und Offenheit schaffe ich eine ganz enge Beziehung und der Arbeitgeber wird jemanden, der Bock hat auf den Job und auch bereit wäre, vermeintlich natürlich es für umsonst zu machen. Das ist natürlich auch ein bisschen, also überspitzt, aber es zeigt nochmal, dass dieses Commitment ganz stark ist und dass das genau ein richtiges Fitting ist und dass das ein Mensch ist, den ich unbedingt dabei haben will. Und die normalste Reaktion eigentlich darauf ist immer, dass der Arbeitgeber sich dann wiederum fair von seiner Seite positioniert und sagt, nein, das kriegen wir schon hin, was hattest du verdient? Ja, das lass uns da auf jeden Fall ein bisschen was draufschlagen, das hast du verdient. So, weil man sofort nicht mehr gegen die Position arbeiten muss oder argumentieren muss, Kraft aufwenden muss, Position gegen Position, sondern es ist schon, wir sind schon in einem Boot. Also ich habe dich schon gekauft, du bist der Richtige hier, ich will dich an Bord haben und dann zahle ich dich auch fair. Ich muss dir gar nicht erzählen, was auch immer, damit du weniger verdienst, als du verdienen möchtest. Mhm. Ja, das wäre so ein Klassiker aus dem kooperativen Verhandeln.
Was wäre in so einer Situation ein Anker-Statement, wo du sagen würdest, das wäre jetzt ein guter Start für eine solche, ich glaube, das ist nur eine klassische Situation, in der sich viele schon mal gesehen haben, wo man sagt, okay, was wäre da so ein Kickstart?
Also die Position von einem Mitarbeiter habe ich ja jetzt ja gegeben, ne? Also transparent machen. So, das habe ich verdient, das habe ich mir vorgestellt im Ideal, aber ich sag's dir ganz offen, also ich wäre auch mit weniger zufrieden, wenn die Jobbedingungen und alle anderen Rahmenbedingungen perfekt sind. Wenn wir jetzt die andere Seite uns angucken, das Unternehmen, stellen uns vor, da kommt ein Mitarbeitender rein, der auf dem Profil total interessant ist, der eine perfekte Ausbildung hat und wir haben eine große Not und vielleicht weiß der das auch, ja, und sagt gleich am Anfang, also unter 100.000 brauchen wir nicht weiterreden. Mal abgesehen davon, dass das in der Beziehung bricht und mir wieder die Frage stellen würde, ob ich überhaupt mit dem arbeiten will, wäre ein guter Gegenmove, wenn ich jetzt nicht ein Gegenstatement setzen würde und sagen sie, nee, sorry, 80, sonst geht nicht, dann bin ich ja im Falschen, würde ich Folgendes machen, ich würde die Position parken. Man könnte sowas sagen wie, okay, ich habe das gehört und zur Kenntnis genommen, ich habe gehört, dass du 100.000 unter 100.000 nicht anfangen würdest. Ich nehme das zur Kenntnis, aber ich stimme noch nicht zu. Lass uns das mal an das Ende des Gesprächs packen und schauen, was sonst noch in dem Job alles für dich drin ist. Und am Ende klären wir dann die Frage, ob das passt oder nicht für beide Seiten.
Mhm.
Ja, wir parken jetzt die Position. Also ich nehme das zur Kenntnis, ohne jetzt schon zuzustimmen. Lass uns darüber am Ende sprechen. Gucken wir, was gibt's noch? Ist eigentlich die Methodik.
Und ich war noch bei der Bewerberseite. Wenn wir sagen, Preis ist wahrscheinlich etwas, was eher am Ende angesprochen wird. Was wäre so ein positives Anker-Statement, wo du sagen würdest, das wäre eine gute Position, um mal das Setting dieses Gespräches zu setzen?
Also einer hast du ja schon genannt, den vorigen Level nochmal benennen und sagen, dass man eine Range höher möchte.
Aber gar nicht auf Preisebene, sondern inhaltlich vielleicht. Also einfach, ich bin jetzt weggegangen von dem Thema Gehalt, sondern was wäre so ein Thema, wo du sagst, das wäre eigentlich ein totaler, wenn man es jetzt übertrieben formuliert, ein Game Changer für ein Bewerbungsgespräch, wo das Anker-Statement eine komplette Veränderung dieser Bewerber, dieses vielleicht Asymmetrie der Bewerber an Arbeitgeberrolle darstellt.
Ich glaube, da bewertest du das Anker-Statement etwas zu hoch.
Okay.
Also es geht eigentlich nur darum, auf einer Position seine Limit-Position zu benennen.
Okay.
Und das ist üblicherweise ist das auf der Ebene Gehalt bei Bewerbern und auf der Ebene Preis im klassischen B2B-Verhandlungskontext. Okay. Also nicht viel mehr und nicht viel weniger. Man könnte jetzt noch Varianten dazu finden, aber meistens geht es darum, wenn man ehrlich ist, sind das die Themen, die man ankern könnte. Du könntest es aber auch komplett weglassen und einfach entspannt gucken, ob der Rest für dich passt, ob alles andere für dich passt. Du könntest doch eine Sache könntest du machen, wenn du wüsstest, dass die Stelle auf 80.000 ausgeschrieben ist, du aber eigentlich 100 haben möchtest, dann wäre das wiederum gut, ein Anker-Statement zu setzen, würdest du sagen, also ich möchte ganz offen sein, ist die Stelle für mich schon rausgefallen gewesen, als ich sie gesehen habe. Das liegt nicht daran, wie sie aufgebaut ist oder inhaltlich gestaltet ist. Im Gegenteil, die finde ich mega spannend. Ich finde das Unternehmen genial. Ich finde euch interessant. Ich finde die Stelle super spannend. Aber ich habe eigentlich mein eigenes Limit bei 100.000 gesetzt. Wenn 80 euer letztes Wort ist, dann wird es schwierig sein, am Ende zu einer Vereinigung oder zu einem Vereinbarung zu kommen. Ich möchte trotzdem mir die Gelegenheit geben und euch die Gelegenheit geben, mich kennenzulernen, euch kennenzulernen und zu prüfen, ob ich nicht 100 wert bin. Das wäre ein Anker-Statement am Anfang. Ja, damit würde man im Prinzip klar setzen, wo stehe ich.
Nee, ich hatte das tatsächlich weiter gefasst. Ich hatte gedacht, es gäbe eventuell noch Punkte, wo man sagt, okay, es gibt bestimmte Aspekte eines Deals oder einer solchen Verhandlung, wo man sagt, das ist, damit setze ich, also so eine Art Setting the Scene. Also ich setze durch bestimmte Statements eigentlich den Rahmen, über den wir sprechen, eventuell auch weg vom Preis. Also, dass ich sage, okay, mir ist wichtig, dass Preis ein relevantes Entscheidungskriterium ist.
Ja, dann würdest du zum Beispiel sowas machen, würdest du sagen, also ich sag's dir ganz ehrlich, also Geld spielt für mich nicht die größte Rolle. Also für mich ist es ein Hygienefaktor. Also ich möchte natürlich verdienen, damit ich meine Miete bezahlen kann, meine Sachen machen kann. Aber im Vordergrund steht für mich, dass ich hier richtig lernen kann. Wenn ihr mir diese Möglichkeit gibt, finden wir sicherlich auf der Preisseite sicherlich eine ganz einfache Lösung. Könntest du auch machen. Ja? Oder mir ist der persönliche Kontakt zu meinem Vorgesetzten super wichtig. Ich würde den gerne persönlich kennenlernen. Ich habe da in der Vergangenheit nicht gute Erfahrungen gemacht. Ich weiß, dass ein guter Mentor, eine gute Führungskraft mich wirklich weiterbringen kann. Ich möchte in meinem nächsten Jobwahl, ist es mir ganz wichtig, dass ich die Voraussetzungen dafür geschaffen habe. Wenn das möglich ist, dann können wir gerne weitersprechen. Ansonsten wird es schwierig. Wäre auch ein Statement.
Sehr gut. Patrick, möchtest du was ergänzen?
Diese ganze Opening Statements und so. Es gibt auch Leute, die sind dann sehr aggressiv in diese Opening Statements. Wie kann man das dann so angehen, um das dann doch noch irgendwie in eine kooperative Verhandlung umzubeugen?
Ja. Also Aggressivität in den Positionen ist. Also ich will jetzt nicht zu akademisch klingen oder zu surreal, aber es ist natürlich eine Indikation für Unsicherheit auf der Gegenposition. Wenn jemand das Bedürfnis hat, das stark emotional zu ankern, dann fühlt er sich eigentlich nicht sehr stark in seiner Position. Das würde ich einfach liebevoll anerkennen, zur Kenntnis nehmen. Entweder parken die Position, wie ich das vorhin gesagt habe, sagen, okay, ich nehme das zur Kenntnis, ich habe dich gehört, ist es dir wichtig? Alles klar, lass uns das ans Ende der Verhandlung packen. Ich kann noch nicht zustimmen. Ich möchte erst mal wissen, was wir noch besprechen können. Das wäre so eine Variante, mit dem du da ganz souverän und gelassen übergehen kannst. Schlecht wäre, eine emotionale Gegenposition einzunehmen. Ja, sich angegriffen fühlen und dann im Prinzip zu argumentieren, warum das falsch ist oder nicht richtig ist oder mit seinen Argumenten reinzugehen. Dann bist du eigentlich schon in der Eskalationsspirale mittendrin.
Jetzt habe ich eine Frage zu der... Das ist ja meistens im B2B-Bereich nicht nur ein Gespräch, sondern mehrere. Also die Frage ist, wenn sich die Gespräche im B2B-Bereich über längere Zeiträume hinwegziehen, welche Strategien würdest du empfehlen, um die Kooperation und das Vertrauen über den gesamten Verhandlungsprozess aufrechtzuerhalten?
Also bei komplexen Verhandlungen, also auch nicht nur im B2B, kann es schon sein, dass es über mehrere Stages geht. Das kann an sich auch hilfreich sein, weil jeder zusätzliche Kontaktpunkt im Funnel oder in der Verhandlung oder in der Kontaktaufnahme kann ja auch dazu beitragen, mehr Vertrauen aufzubauen, wenn man es wenn man es richtig macht. Was man beachten könnte, ist erstens, alles, was man verhandeln kann in den jeweiligen Momenten, wo man miteinander persönlich zusammensitzt, sollte man auf den Tisch bringen, auch die schwierigen Themen. Eine gute Verhandlung, eine gute kooperative Verhandlung kann auch gegenteilige Positionen auch mal, wenn es emotional wird, kann das aushalten, die miteinander auch anzusprechen und auszudiskutieren, soweit man kommen kann. Es ist immer wichtig und gut, im persönlichen Kontakt zu sein. Wenn es einen guten Grund gibt, eine Verhandlungspause einzulegen oder einen nächsten Schritt zu gehen, zum Beispiel, weil es dann einfach an dem Punkt nicht weitergeht, dann gibt es zwei Sachen, die für mich spannend oder interessant wären, um das aufrechtzuerhalten. Das eine ist eine übergeordnete Leitfrage, die den Spannungsbogen hält. Das kann man am Ende wiederum als Statement setzen. Man kann zum Beispiel sagen, okay, also ich nehme Folgendes mit. Du bist bei dem Preis an deinem Limit. Da sind wir uneins. Und bei mir ist es die Laufzeit, die im Moment noch hakt. Lass uns mal gemeinsam in uns gehen. Nächsten Freitag setzen wir uns nochmal zusammen und überlegen bis dahin, wie kriegen wir das gelöst, damit am Ende für uns beide ein guter Deal bei rauskommt. Das wäre die Leitspannungsfrage. Genauso im Prozess, im Sales-Prozess könntest du auch sagen, okay, ich habe jetzt genau verstanden, was du brauchst und was an meinem Angebot oder Produkt aus deiner Perspektive Stand jetzt noch nicht funktioniert, um wirklich zufrieden zu sein. Gib mir mal Zeit bis Freitag. Ich arbeite das nach, überprüfe, gucke, wie kann ich so anpassen, dass es dann hundertprozentig zu deinen Anforderungen passt. Wäre auch so eine Spannungsbogen, den du setzt. Und dann ist natürlich auch interessant, darauf zu warten, das ist wie ein Cliffhanger in einer guten Serie. Da möchte man natürlich wissen, wie es weitergeht und gucken, kann die Person das liefern? Kann ich da eine Lösung finden? Das ist auf jeden Fall ein gutes Leitinstrument. Und ansonsten würde ich in den Zwischenphasen, also nach dem Gespräch zusammenfassen schriftlich, was besprochen wurde, dann einen Terminreminder mit einer Agenda, was man vorhat zu besprechen und oder vorab schon mal Informationen schicken, was man gemeinsam sich angucken möchte. Also Transparenz schaffen, möglichst Kontaktpunkte dranbleiben, aktivieren, das sind alles gute Instrumente, um den gesamten Vertrauensbasis aufrechtzuerhalten.
Sehr gut. Danke sehr. In 2024, ich springe jetzt so ein bisschen in die nächste Frage rein, gibt es ja ein großes Thema und die Frage ist, was machen wir jetzt mit AI? Die Frage lautet sozusagen, wie siehst du die Rolle der Digitalisierung und künstlichen Intelligenz in Verhandlungen? Könnte KI kooperative Verhandlungen unterstützen oder bleibt die menschliche Interaktion hier unersetzbar?
Ja, das ist eine meiner Lieblingsfragen. Das ist ja schön spekulativ. Also ich sag mal so, also es geht ja um das Thema Vertrauen und Menschen kaufen von Menschen Stand heute. Ne? Also Partnerschaften, Kooperationen im B2B sind immer noch Beziehungen zwischen Menschen. Also wäre die erste Hypothese, ich glaube, es ist natürlich unersetzlich, dass man auch in der Zukunft persönlich sich miteinander auseinandersetzt. Auf der anderen Seite gibt es interessante Studien darüber, dass einige Menschen sehr technologiegläubig sind und also KI oder Robotik tatsächlich ein höheres Vertrauen gegenüberbringen als menschlichen Personen, weil Menschen fehlerhaft sind, weil Menschen emotional irrational sind und das sind eben Roboter oder KI eben nicht. Ja, also die sind höchstgradig objektiv und logisch, vermeintlich. Ja, also da gibt es auch einen gewissen Bias. Deswegen kann ich nicht spekulieren, mit wem ich in 10, 20, 50 Jahren verhandeln werde. Da bin ich selber auch nochmal gespannt. Vielleicht ändert sich das auch. Stand heute, glaube ich, ist es natürlich noch nicht so. Und ich glaube aber, dass KI tatsächlich unterstützen kann, und zwar in der Vorbereitung. Ich liebe es, über ein gutes, ich sage jetzt keinen Namen, aber über ein gutes KI-System mir die Recherchearbeit zu einem Kunden, zu einer Branche, zu den Produkten, Insights oder eben zusätzliche Benefits, das kann ich mir über KI sehr schön leicht zusammenfassen lassen, aufbereiten lassen. Das erspart mir eine Menge Arbeit, die ich früher, wenn ich mich vorbereitet habe, durch mühsame Recherche machen musste. Natürlich braucht man immer noch ein bisschen Double-Check, ob das dann auch alles stimmt. Meine Erfahrung ist, also das ist schon exzellent. Damit kann man wahnsinnig gut sich vorbereiten. Es hilft auch, auf neue Ideen zu kommen. Es ist ein super Zusatz-Brain für, um auf neue Ideen zu kommen. Dafür würde ich es empfehlen zu nutzen, auf jeden Fall.
Eine der Ansatzpunkte, die ich so in den letzten Monaten gesehen habe, ist ja auch gerade im Bereich Outreach zum Beispiel, Agenten einzusetzen. Wenn sozusagen dieses Setting the Tone in diesem kooperativen Verhandeln ein Ansatz ist, der ja Schritt für Schritt Vertrauen aufbaut, dann müsste man sich ja die Frage stellen, wenn ich bei jedem Automatisierungsschritt oder KI-Einsatz, wie muss dieses Modell oder dieser Agent gebrieft werden, damit es eine vertrauensbildende Maßnahme ist?
Also Stand jetzt würde ich Folgendes sagen, also die Frage an dich wäre, wie würdest du dich oder wie fühlst du dich, wenn du eine Direktansprache bekommst über ein soziales Medium oder über eine E-Mail und du liest die und die klingt total persönlich, personalisiert, fast schon irgendwie so, als ob derjenige dich gut kennt. Aber irgendwie bleibt ein Restgefühl von Unsicherheit. Ist das jetzt ein Automat oder ist es nicht? Ist es ehrlich? Ist es ein Mensch oder ist es irgendwie irgendeine KI? So, wie gut ist dann das Gefühl? Gibt dir das Sicherheit, wenn du das nicht weißt? Also wenn es suggeriert, es wäre persönlich. Ich erlebe das auf LinkedIn oft in den Ansprachen, also automatisierte Anfragen, die suggerieren, als wäre es eine persönliche Ansprache. Bei mir ist es dann das Gegenteil von Vertrauen. Also so, wenn ich das spüre, merke, wenn ich das fühle, dann ist es für mich sehr manipulierend, lehne ich das ab. Für den Fall, dass es aber transparent ist, also jetzt mal wirklich verrückt gedacht zu sagen, hallo, ich bin eine automatische Ansprache, ich habe alle Informationen nur über die Daten, die ich aus dem Metanetz für dich, über dich sammeln konnte, vielleicht mal spannend für dich to know, das und das und das habe ich gesehen, das könnte sehr gut passen zu meinem Kunden, der mich beauftragt hat, wäre das nicht interessant für dich, hier noch einen Schritt weiter zu gehen, mach es dir einfach, sag einfach nur ping und ich gucke dann, dass ich einen Termin für euch ausmache. Das fände ich schon wieder geil. Da würde ich sagen so, wow, das ist transparent. Das ist irgendwie, spielt mit der neuen Technologie. Da würde ich fast geneigt sein zu sagen, ich probiere es allein deswegen schon aus, um zu gucken, was passiert.
Ist natürlich Zielgruppenfrage wahrscheinlich. Also du klar, argumentierst ja sehr persönlich gerade. Ja.
Volle Kanne, absolut. Aber ich kann sicher sagen, also ich glaube, in allen Stellen, wo wir manipulierend vorgehen, und das Gegenüber in der Lage ist, an irgendeiner Stelle das zu merken, ist das Gegenteil von Vertrauen. Es gibt einen Vertrauensbruch. Vertrauensbruch führt zu Kaufreue. Kaufreue führt dazu, dass die Kundenbeziehung bricht. Und dann auch irreversibel bricht fürs Erste. Überall, wo Transparenz herrscht, finde ich, kann man auch eine Menge ausprobieren. Und wenn man dann noch ein bisschen das nicht zu ernst nimmt, ein bisschen spielerisch damit umgeht, ist es eine Chance, eine zusätzliche Chance vielleicht, die wir uns dazu machen können.
Ich habe so zum Abrunden noch eine schöne Frage ganz am Ende. Es ist schon wieder eine Stunde vorbei, das ist ja. Zur groben Orientierung. Ja, sehr schön. Du hast sicherlich viele Praxisbeispiele für kooperative Verhandlungen. Welches war dein persönlich größter Aha-Moment, als du gesehen hast, wie kraftvoll dieser Ansatz im Vergleich zu traditionellen Verhandlungsmethoden sein kann? Oder was ist so dein Awakening Moment?
Das finde ich tatsächlich sehr schwierig, weil ich glaube, dass es nicht diesen einen super Aha-Moment gab, also dieses eine Awakening und dann war mir klar, es ist so, wie es bei mir passiert ist, ist es eher ein iterativer Prozess gewesen. Bis zu dem Punkt, dass ich es gemacht habe, ohne es benennen zu können. Also da war ich noch lange nicht dabei, es zu reflektieren und zu sagen, das ist also kooperatives Verhandeln, jetzt wird mir alles klar. Sondern das ist viel, viel später erst gekommen. Aber ich erlebe Aha-Momente vor allem in den Trainings oder in den Einzelcoachings mit Coaches, die mir schildern, wie ihre Verhandlungserfahrungen in der Vergangenheit waren, die dann feststecken und nicht weiterkommen und verzweifelt sind oder sagen, es ist unmöglich. Und wir bereiten das dann nach diesem Konzept auf und üben das in Rollenspielen. Und wenn sie dann in die Realwelt gehen und das austesten und dann zu einem völlig unerwarteten Erfolgserlebnis kommen, hatte ich tatsächlich neulich mit einem Coachie, die mir dann geschrieben hat, hat geklappt. Also aber so, als ob sie selber überrascht wäre, dass das geht. Mhm. Das sind tatsächlich so eine Momente, wo ich dann so eine Aha-Momente fühle, wo ich dann denke, ja, wow, geil. Also das macht mich dann natürlich auch zufrieden und begeistert mich.
Was für ein schönes Abschlusswort. Patrick, möchtest du noch etwas hinzufügen?
Nein, das wäre schade.
Ja, vielen Dank, Roland, für deine Zeit. Vielen Dank für deine Insights. Für die, die uns schon länger verfolgen, ist es bekannt. Für die, die jetzt immer noch in dieser Sendung feststecken, sammeln diese Gespräche ja in einem Buch, das nächstes Jahr erscheinen wird, und werden dann nochmal auch durch unterschiedliche Städte touren, wo wir nochmal bestimmte Aspekte nochmal hervorheben. Und ich freue mich schon auf die Session eventuell mit dir, Roland. Und ansonsten habe ich noch anzukündigen, dass das nächste Thema das Thema Contract ist. Also die wirkliche der Vertragsabschluss in 2 Wochen. Und wow, bis dahin bleibt uns nur, euch einen schönen Abend zu wünschen, einen schönen Feiertag. Die Woche, wie mein Sohn mir gestern Nachmittag schon verkündet hat, weil er hat nämlich einen Brückenfeiertag auch noch, er hat nach einem Tag gesagt, ein Drittel der Woche ist vorbei. Ja, und in diesem Sinne. Wünsche ich euch einen guten Rest der Woche und bis in 2 Wochen.
Tschüss. Wunderbar. Vielen Dank. Bis dann.
Danke.
Ciao. Ciao, ciao.